Ist euer Kunstmarketing person- oder contentgebunden? Um diese beiden Arten des Marketing geht es heute. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. So, hallo erstmal. Ja, heute ist wieder eine vorgezogene Folge. Heute haben wir die Folge Nummer 18. Und ich weiß, es sind doch ein paar Folgen ausstehend. Warum schiebe ich wieder eine Folge vor? Das hat einen ganz praktischen Grund. Ich habe aktuell noch eine Blogparade laufen auf meinem Blog Fotominuten. Und zu der möchte ich euch alle einladen. Das Thema ist, welche drei Bücher würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Also es geht um eure drei Lieblingsbücher, die vorzustellen. Das ist das Thema. Man kann ja mit so gut wie jedem Medium teilnehmen. Also ihr könnt Fotos machen mit euch und euren drei Lieblingsbüchern oder nur mit euren Lieblingsbüchern, die bei Instagram teilen oder Facebook oder wo auch immer. Ihr könnt einen Blogartikel schreiben, ihr könnt ein YouTube-Video zum Thema machen oder auch eine Podcast-Folge. Also wenn jetzt hier ein Bücher-Podcaster mich hört und sagt, Mensch, da würde ich gerne teilnehmen, bitte, bitte nimm teil. Ihr könnt auch den Hashtag JustBooks googeln, da findet ihr Beispiele dazu und auch meinen Artikel. Ansonsten werde ich die Blogparade in den Shownotes verlinken. Das ist es eigentlich auch so. War vielleicht doof von mir, eine Blogparade gleich am Anfang des Sommerlochs zu setzen. Und ja, vielleicht sind deswegen so wenig Teilnehmer dabei. Aber ich dachte nochmal, über die Ecke kann ich vielleicht nochmal den einen oder anderen motivieren. Ihr bekommt einen Backlink in der finalen Auswertung zu eurem Beitrag. Ansonsten gibt es noch was zu gewinnen. Ich verlose unter den Teilnehmern mein Buch »Das Blogspiel«. Vielleicht motiviert das auch den einen oder anderen. Also überlegt es euch mal, ob ihr an JustBooks teilnehmen möchtet. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt zurück zum Thema. Oder was heißt zurück zum Thema? Jetzt starten wir das Thema. Also Schluss mit dem Vorgeplänkel. Das Thema ist heute ein Marketing-Thema. Ihr hört ja einen Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Und da geht es auch mal um Marketing. Und das kam in der letzten Zeit so ein bisschen zu kurz. Das ändert sich jetzt aber. Es geht nämlich um zwei Arten, wie ihr euer Marketing ausrichten könnt. Die eine Art ist content-orientiert und die andere ist personenorientiert. Also was bedeutet das? Das ist eigentlich eine Frage, wo ihr euren Fokus bei eurem Branding legt. Branding, tolles Wort, ne? Oder muss man ganz salopp zu sagen, wollt ihr bekannt sein als die Grinsebacke mit dem komischen Hut? Das wäre personenorientiert. Oder wollt ihr lieber durch super Fotos bekannt sein, die im Gedächtnis bleiben, aber die Menschen haben keine Ahnung, wie sieht der Kerl aus, wie heißt denn der überhaupt? Das wäre dann contentorientiert. Klar, das sind beides Extreme und auch Extreme, wie es vielleicht nicht laufen sollte, aber im Endeffekt trifft es das auf den Punkt. Das eine ist halt, die Person steht im Vordergrund, das andere das Werk. Wie läuft es denn normalerweise? Also beim klassischen Künstler ist es so, der schafft ein Werk. Und durch dieses Werk wird auch seine Person interessant. Weil er kann irgendwas ganz toll und dann sind die Leute auch begeistert, oh, was ist denn der zum Frühstück? Was für Haferflocken nutzt der dann? Und so werden halt die ganzen Promis auch schon zum Selbstläufer. Madonna ist bekannt dafür, gut zu singen, sag ich mal. Und wenn Madonna in Schlabberklamotten fotografiert wird, wie sie morgens den Müll rausbringt, dann ist das in den ganzen Klatschzeitungen der Bringer, weil sie als Person durch ihre Kunst interessant wurde. Also vielleicht ein klassisches Beispiel, der Schriftsteller Edgar Allan Poe, der hatte seinen Durchbruch mit dem Gedicht Der Rabe und es wurde in mehreren Zeitungen veröffentlicht, ich glaube zuerst im Evening Mirror, laut Wikipedia jedenfalls. Und dadurch wurde er dann auch in den Salons der Stadt bekannt. Also der klassische Weg. Seit einiger Zeit weiß man aber, dass es auch umgekehrt geht. Also man sorgt dafür, dass die eigene Person bekannt wird, verursacht einen Skandal. Früher reicht es einfach, nackt durch die Straßen zu laufen. Heute ist das wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Da muss man schon origineller sein. Okay, wenn ich jetzt an Michaela Schäfer denke oder mir die anschaue, da ist nicht so viel Originalität dabei, weil ja, die macht ja quasi nichts anderes. Aber anyway, das ist mal ausgeklammert. Es geht halt in dem Bereich darum, Aufmerksamkeit durch irgendwelches Verhalten zu erzeugen und das auf die Kunst dann zu übertragen, abzufärben. Das kann auch mit Methoden sein, dass man halt ein uniges Auftreten hat, einen gewissen Kleidungsstil, einen Hut oder eine Redeart, was auch immer. Jedenfalls durch die Person, das persönliche Auftreten halt auf die Kunst nochmal so abzufärben. Heutzutage gibt es noch so eine dritte Form, würde ich mal sagen, die nenne ich einfach mal salopp, sich selbst als Kunstwerk sehen. Das heißt, man zieht Aufmerksamkeit auf sich selbst und vermarktet sich und seinen Alltag. Das machen einige YouTube-Stars. Für welche Kunstform ist denn Sami Slimani, also Herr Tutorial, bekannt? Zähne putzen? Beauty-Produkte vorstellen? Oder welche Kunstform praktizieren Dagi B und Baby's Beauty Palace? Schminke bei DM kaufen und vorstellen? Klar, man kann natürlich sagen, It Girls gab es schon immer. Also seit den 20er Jahren ist der Begriff, glaube ich, am existieren. Und schöne Personen, die in der Glamour-Welt der Medien auftauchen, die gab es auch immer. Durch die bunte Internetwelt scheint das jetzt aber überhand zu nehmen. Also, was ich gar nicht mal so schlimm finde, aber die Methode Fans um jeden Preis, die ist halt erfolgreich. Wenn ich erstmal Menschen auf mich geprägt habe, dann kann ich ihnen alles verkaufen. Die Toilettenprodukte für die YouTuber Werbung machen, zeigen es. Wenn ich als Künstler etwas Umfangreiches produziere, also ich schreibe ein Buch, ich produziere ein Album, dann muss ich dafür dann noch Marketing machen, weil der Schaffensprozess auch aufwendig ist und auch Zeit kostet, ist das natürlich was anderes. Wenn ich jetzt aber ein Follow Me Around mache, dann habe ich gleich zwei in einem. Also ich erschlage gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe Marketing und Produkt in einem. Ich habe zum einen mich selbst vermarktet. Huhu, ich laufe durch die Straßen und kaufe mir irgendwas. Ich habe ein Produkt, das Video, was ich dabei mache. Und on top nochmal vielleicht Kohle von der Industrie, die sagt so, ey, geh mal bei mir einkaufen, zeig mal meinen Laden. Ja, wenn die Reichweite stimmt, funktioniert das so. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist Schminke kaufen Kunst? Kann ich da von Kunst sprechen? Also Bildhauer, Maler und Goldschmiede und andere Künstler, die werden jetzt bestimmt bei dieser Frage die Nase rümpfen und sagen, nee. Meiner Meinung nach ist die Antwort auch ganz klar nein. Das ist keine klassische Kunst. Das ist alles personenorientiertes Marketing. Der Inhalt geht gegen null. Kurz gesagt, das ist Werbung. Wo ich gerade beim Thema Werbung bin, ich habe nichts gegen Werbung. Das ist jetzt keine Kritik, das ist eine sachliche Feststellung. Ja, Produkte, die ich gut finde, für die werbe ich ja sogar selber. Also Amazon Affiliate Links, die tun in meinen Augen keinem weh. Also wenn sie gekennzeichnet sind. Zumindest müssen sie gekennzeichnet sein und man muss es offen kommunizieren. Was ich aber in dem Bereich nicht billige, das sind Internetseiten, die völlig darauf aufbauen, Nutzer einzusammeln und auf Affiliate-Links zu schicken. Zum Beispiel Seiten wie Kameratest XYZ. Die haben dann ein paar Amazon-Fotos und ein paar unpersönliche Pseudotests, die halt so Kompetenz vorgaukeln sollen. Und im Endeffekt geht es nur darum, Kohle abzugreifen. Das finde ich nicht gut. Sowas müllt das Internet zu. Das ist sicherlich ein funktionierendes Geschäftskonzept, keine Frage. Die werden schon ihr Geld machen. Aber ich finde es nicht gut. Früher habe ich sowas ignoriert, aber wenn nun jemand von so einer Seite auf meinem Blog einen Kommentar hinterlässt mit 0815 Gedöns, nur um seinen Link zu seiner Seite halt zu platzieren, sorry Leute, finde ich nicht gut, dann lösche ich den Link, weil ich finde es irgendwie doof, wenn ihr halt nichts Eigenes schafft und nur werben wollt. Wenn ihr was Eigenes schafft und durch Werbung eure Inhalte finanziert oder ein bisschen refinanziert, dann ist das voll okay. Man muss auch immer sehen, wenn die Finanzierung dadurch klappt, ist es super. Also wenn es wirklich klappt. Aber in der Regel ist es ja, dass man damit vielleicht die Serverkosten oder was anderes deckt und nicht die große Kohle macht. Aber eine reine Webseite, die nur ihren Werbeinhalt, also ihre Affiliate-Links als Content tarnt, finde ich irgendwie eklig. Nee, das kriegt nicht meinen Segen. So viel zum Thema Werbung. Zurück zu den Content-Strategien. Die meisten Künstler, die fahren ja eine Mischform. Also die sagen, ich stelle die Person zwar schon in den Vordergrund, nur um meine Inhalte zu bewerben. Also ich mache das zum Beispiel auch. Ich hoffe auf eine dezente Art, aber ich verweise ja auch regelmäßig auf mein Blog-Marketing-Buch, das Blogspiel oder auf Fotoarbeiten von mir oder zum Beispiel gerade so eine Blogparade, Just Books. Da kann man auch teilnehmen. Link in der Videobeschreibung, nicht nur zu meinem Buch, nein, auch zu Just Books. Wink mit dem Zaunpfahl. Na, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen ist es in Ordnung. Die Frage ist halt nur, wie viel ist davon gesund? Ab wann ist der Konsument genervt? Und ab wann ist es auch Werbung, die gar nicht passt? Und wenn es Sachen sind, die nicht passen, also wo man sagt, so Mensch, ich als Zuhörer möchte jetzt über Marketing was wissen und was nervt der mich denn mit Zahnpasta zum Beispiel? Ja, dann ist es draußen. Wenn es aber im Kontext eingebunden ist, zum Beispiel bei Just Books, bekommt ihr in der Auswertung auch einen Backlink. Andere Leute betteln mich um Backlinks an, sag ich mal so. Ich bekomme jede Menge Spam-Mails dauernd. Das finde ich aber Käse. Ich finde es gut, wenn man das so in der Blogosphäre halt durch Inhalte schafft. Also wenn jemand halt sich mit einer Frage auseinandersetzt, also mein Blog ist ein Drittel Buchblog in etwa, dann finde ich das eine gute Sache, sich da auch mal mit anderen Buchblogs ein bisschen zu vernetzen. Und die haben auch was davon. Also eigentlich Win-Win. Und der Konsument, der sich auch für Bücher interessiert, also bei mir vorbeischaut, vielleicht mehr so den Fotobuch-Marketing-Buchaspekt sucht, aber gelegentlich auch mal ein bisschen Belletristik von mir liest. Also das wird nicht so oft aufgerufen, klar, aber ich schreibe ja auch über Belletristik-Bücher. Der hat auch was davon. Wenn es störend ist, wenn es einfach nur Werbung ist, die nicht passt. Und da sind wir bei der Zielgruppe und auch bei dem Thema personengebundenes Marketing. Wenn du deine Person in den Mittelpunkt stellst, dann sind die Leute daran interessiert, was du machst, wer du bist. Und dann geht das auch ganz easy, dass du da deine Zahnpasta vertickst, indem du sagst, ich nehme übrigens Zahnpasta XYZ mit Minzgeschmack. Weil die Leute raffen das nicht, die ganzen, sagen wir mal so, Kiddies, die alle ihr Idol anhimmeln. Das ist eine sichere Sache, so einen Personenkult zu schaffen. Das haben schon Diktatoren geschafft und gemacht und auch erfolgreich verwendet. Die Frage ist, ob es gut ist. Und die Frage ist, ob das Kunst ist. Ja, es gibt da noch so ein paar andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen Fotografen, bei dem steht die Person so im Vordergrund, dass man sich immer fragt, was macht der eigentlich noch? Was fotografiert der? Ein bekannter Photoshop-Künstler, der hat so eine treue Fangemeinde aufgebaut, dass er es geschafft hat, das Metier zu wechseln. Es ist eigentlich schon eine Leistung, es ist schon verwunderlich. Jetzt macht er Business-Seminare und Beratung zum Thema Erfolg. Und die Menschen mögen seine Art, der ist ein Coach, er hat sich erfolgreich selbst vermarktet. Und kommt von der Bildbearbeitung, ob der nur über Bildbearbeitung oder Erfolg redet oder über wie belege ich Mettbrötchen, scheint egal zu sein. Das Handwerk des Coaches beherrscht er und scheinbar sind die Inhalte ja austauschbar. Scheinbar ist das ja alles möglich. Also ein Konzept kann aufgehen. Ob das gut oder schlecht ist, mal dahingestellt, aber man braucht so ein paar Sachen dafür. Voraussetzung ist, dass man charismatisch ist und auch die Power und Energie hat, sich als Person zu vermarkten. Man braucht dafür also Rampensau-Charaktereigenschaften. Also, was macht jetzt aber der Künstler, der geniale Inhalte schafft, aber etwas zurückhaltend ist? Also, der nicht diese Rampensau-Mentalität hat. Ja, in vielen Fällen gehen solche Leute unter. Das ist eine traurige Wahrheit, aber wenn man sich die Geschichte anguckt, es gibt unzählige Fälle von Künstlern, die nicht zu Lebzeiten Ruhm und Ehre erlangt haben. Van Gogh wurde erst nach seinem Tod wirklich berühmt. Die Fotografin Vivien Maier, der ging es genauso. Der tschechische Maler Miroslav Tichy, der wurde auch erst im hohen Alter oder eigentlich kurz vor seinem Tod entdeckt. Also richtig bekannt wurde er erst nach seinem Tod. Wie gesagt, das kommt vor. Und es gibt jetzt auch dieses Zitat, ich glaube Harald Schmidt hat das mal gesagt, es gibt keine verkannten Genies. Ja, es mag sein, aber im Endeffekt ist es schon so, dass manchmal sowas eine Anlaufzeit hat und Van Gogh ist ein guter Gesellschaft, sag ich mal. Wer jetzt sich fragt, Mensch, wer waren denn die ganzen Leute, die der aufgezählt hat? Ich werde Links zu den Künstlern in den Shownotes verankern oder ich werde da Links reinstellen. Da könnt ihr das mal euch angucken. Gibt es heutzutage nicht eine andere Lösung? Wir haben doch die schöne Internetwelt, da muss es doch eine Option geben. Ja, die gibt es. Eine Option ist es zum Beispiel, ein bisschen unpersönlicheres Marketing zu machen, wenn man eher so ein schüchterner Mensch ist. Und da eignen sich Blogs oder Podcasts dafür. Das ist zwar kein Erfolgsgarant, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich mit dem Marketingbereich auseinandersetzt als Künstler. Die Inhalte können noch so toll sein, wenn sie nicht gefunden werden, ja, dann gehen sie unter. Man sehe Vivien Maier oder Van Gogh. Bei so einem Blog oder einem Podcast muss die Person nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Sie kann, muss aber nicht. Man kann sich in diesen Medien eigentlich völlig auf das Produkt oder das Werk oder auch den Inhalt konzentrieren, wenn man möchte. Diese Medien haben aber auch einen Nachteil aufgrund von diesem ja, unpersönlichen Charakter, sag ich mal. Also sie sind nicht per se unpersönlich, aber halt man kann es auch sehr sachlich gestalten, ohne sich sehr in den Vordergrund zu stellen. Was meine ich damit mit Nachteile? Na, jedes Medium hat so einen Verwendungszweck und Vor- und Nachteile. Wenn ich euch erzähle in meinem Fotografie-Podcast, dass ich total tolle Fotos von so einer Sensorlupe gemacht habe, mit einer Plexiglasplatte und da habe ich in der Spiegelung geguckt und habe ein bisschen mit meinen Blitzen gespielt und habe ich mal wieder so in die Produktfotografie eingefunden und habe da total tolle Fotos von dieser Sensorlupe gemacht. Erzählt euch das alles, dann denkt ihr, okay, ich würde gerne das Bild sehen. Und wenn ich euch das Bild zeige, dann kommt der Aha-Moment, ah, so sieht's aus. Aber sowas verbal zu besprechen, ist ein bisschen schwierig. Binsenweisheit, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja, dafür kann man halt Bilder nicht gucken, wenn man Auto fährt. Oder sollte man besser nicht. Obwohl ich auch schon von Fernfahrern gehört habe, die einen Laptop, also in ihrer Fahrkabine haben, die mit einem Lenkrad und dann halt synchron mal so einen Film gucken. Das ist aber nicht zu empfehlen. Nochmal, um die Sache mit der Sensorlupe abzurunden. Ich habe mir halt so eine Sensorlupe gekauft, so eine Low-Budget, günstige Sensorlupe. Die ist super. Das erleichtert die Sensorreinigung sehr. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen Autosachen gemacht, auch mal öfter ein Objektiv gewechselt und ja, Pollenzeit, da fliegt mal was rein. Und ich muss sagen, mit einer Sensorlupe kann man es wesentlich besser sehen, wo halt irgendwas ist auf dem Sensor und das waren 36 Euro, die gut investiert sind. Ich war so begeistert, ich habe da gleich einen Blogartikel zu geschrieben, Link dazu in den Shownotes. Wenn ihr jetzt denkt, Mann, ich würde gerne die Sensorlupe sehen und was der da mit der Plexiglasscheibe gemacht hat, ja, guckt es euch einfach mal an. Zurück zu den Internetmedien und zur Persönlichkeitsstruktur. Jedes Medium hat Vor- und Nachteile und erfüllt einen gewissen Zweck. Das ist wie ein Werkzeug. Mit einem Schraubenzieher schlage ich keinen Nagel ein und mit einer Bohrmaschine hobel ich normalerweise jetzt kein Stück Holz ab. Das sollte man auch so sehen bei den Internetmedien. Jetzt nicht auf die Werksachen bezogen, aber halt einfach nur auf dem Gedanken, ich sollte gucken, was passt zu mir und meiner Selbstvermarktung und welches Medium nutze ich zu welchem Zweck. Und deswegen werde ich auch mal so eine Persönlichkeitspyramide entwickeln oder euch erzählen, um das zu verdeutlichen, welches Internetmedium ist wie persönlich. Das kann man sich eigentlich denken, aber ich baue das einfach mal so auf, um nochmal das so ein bisschen zu verdeutlichen. Eigentlich ist ja Persönlichkeit was Gutes. Also wenn man seine Inhalte mit Persönlichkeit würzt und die da einfließen lässt, die Persönlichkeit, ist das immer super. Das sollte man eigentlich auch bei allem tun, was man macht, meiner Meinung nach. Das ist aber vielleicht für manche Leute ein bisschen schwierig. Die sollten sich dann vielleicht erstmal an die unpersönlichen Medien herantasten, um dann ein bisschen Mut zu schöpfen, um dann ja, sich in der Pyramide hochzuarbeiten. Deswegen so dieses Pyramidenbild. Link zu der Grafik packe ich in die Shownotes. Außer ihr seid auf meinem Blog, da findet ihr die. Aber ich vermute mal, einige hören das über iTunes und ja, die wollen sich das vielleicht dann nochmal angucken. Also wir sind unten bei der Pyramide und was bildet den Sockel? Also im Internet oder auch generell ist der Sockel der Text, Schrift. Text kann super persönlich sein, kann aber auch extrem unpersönlich sein. Also wenn man halt Liebesgedichte mit ja, Gesetzesbüchern vergleicht, dann kann man sich vorstellen, so ein Gesetzesbuch, die Paragraphen sind unpersönlich. Das macht die Schrift und deswegen ist das Fundament der klassische Blog. Der basiert großteils auf Textinhalten, vielleicht mal ein Bild, aber da kann man halt sich relativ gut zurücknehmen und muss nicht seine Persönlichkeit preisgeben, beziehungsweise kann auch eine andere Persönlichkeit vortäuschen. Man kann sich als Teddybär ausgeben, du kannst deinen Teddybär-Blog verfassen oder als Haustier und musst dich und deine Persönlichkeit gar nicht herauszehren. Auf halber Höhe kommt dann so der Podcast, wir gehen die Pyramide hoch. Eine Stimme ist was sehr Persönliches. Ja, es ist super persönlich und auch beim Hörer hat ein Podcast eine sehr persönliche Komponente, weil der Podcast-Hörer, also ich jetzt auch, wählt den Podcast nicht nur nach Inhalt aus, sondern auch nach Stimme und Charakter der Person und wie die Inhalte rübergebracht werden. Das heißt, wenn jemand nur stottert oder eine keksige Stimme hat oder man denkt, oh Mann, von dem kann ich keine drei Sätze hören, dann werden die Podcasts nicht konsumiert. Aber für denjenigen, der den Podcast macht, der gibt ja nur seine Stimme preis, sag ich mal. Also er schafft zwar so eine Art Kunden- und Hörerbindung, aber die ist völlig losgelöst von Eigenschaften wie Aussehen oder Mimik. Deswegen ist die Identifikation jetzt auch nicht so hoch. Und das ist so ein Punkt, weswegen ich sagen würde, so ein Podcast gehört durchaus noch zu dem unpersönlicheren Medium, wenn ich da so einen Strich ziehen würde. Klar, das kann man individuell auch verschieben. Also ich meine, das hängt auch immer an den Inhalten. Aber generell ist es so eine Sache, die Stimme ist nur ein Aspekt. Radio war nie so ein wirksames Massenmedium wie Fernsehen. Das Fernsehen hat das Radio dann verdrängt, weil es auch persönlicher war. Ein Grund, ja. Und auch mehr Reiz angesprochen hat. Aber dazu komme ich vielleicht später nochmal. Auf halber Höhe in meinen Augen ist also der Podcast. Und dann kommen wir schon so ein bisschen Richtung Top, weil da kommen wir jetzt zu Bild und Fotografie. Also das ist sehr persönlich. Und Plattformen wie Instagram, Tumblr, Pinterest und Co., die arbeiten mit Bildern. Und ein Foto zeigt eine Momentaufnahme. Das ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber es vermittelt viele von der Persönlichkeit in dem Moment. Und man identifiziert sich auch damit. Also mit der lustigen Katze, mit der Person, die auf dem Bild drauf ist und gerade eine Torte ins Gesicht bekommt oder den ganzen sexy Bildern bei Instagram, die aber alle nur ein bisschen was zeigen dürfen, weil sonst wird es gebannt. Und das ist so ein Punkt, der Mensch ist ein visuelles Tierchen. Das Gucken von Fotos und visuellen Inhalten schafft auch eine Personenbindung, weil der Rest wird vom Geist ergänzt. Augentier Mensch mag Bilder und Fotos und deswegen sind auch solche Plattformen wie Instagram und Co. stark im Kommen. Das ist persönlich. Auf der Spitze der Pyramide, jetzt sind wir ganz, ganz oben, on the top, da sind Bild- und Toninhalte kombiniert in Videoform. Also das Bewegbild. Ja? Plattformen wie YouTube oder Dienste wie Snapchat, die arbeiten damit, mit Videoinhalten und sind der König der Massenmedien im Internet. Das ist so eine Sache. Bewegbild ist super persönlich. Und deswegen funktioniert bei den YouTubern auch halt diese Personenbindung mit Follow me around, ich kaufe Zahnpasta und diese Identifikation, diese Schiene funktioniert da perfekt. Man kann sich ein Bild von einem Menschen machen und wenn man den gut findet, dass er sich täglich dreimal die Zähne putzt und strahlenweißes Lachen hat und immer super freundlich ist, dann konsumiert man da auch mehr Inhalte und da funktioniert eine schnelle Identifikation und Bindung. Wie hilft jetzt diese Pyramide? Na, kurz gesagt, gar nicht. Sie zeigt aber halt, was im Internet nachgefragt wird. Gucken wir uns die oberen Teil der Pyramide an. Das sind nämlich Videos und Bilder. Also das ist sozusagen die Spitze. Und man kann daraus auch ableiten, was stark wächst und groß wird. Nämlich YouTube wächst stark, ist super groß. Und Instagram hat nach einigen Marketing-Experten sogar mittlerweile einen größeren Stellenwert als Facebook, sagt man. Ja, obwohl die nur mit Bildern arbeiten. Ja, das ist natürlich so eine Sache, im Internet geht schnell mal was den Bach runter, sag ich mal. Ich meine, MySpace wurde auch gehypt und man kann sich jetzt angucken, wo es jetzt ist. Aber allgemein ist es schon so, dass halt Video und Bilder, also visuelle Inhalte, zum Persönlichsten gehören, weil der Mensch ein Augentier ist. Und die anderen Inhalte, die sind nicht so eingängig. Da muss man sich entweder Zeit nehmen, so ein Podcast, da braucht man vielleicht auch eine gewisse Ruhe, um den zu hören. Oder so ein Text muss man sich durchlesen. Und unter dem Fast-Food-Aspekt, also was ist schnell und wird viel konsumiert, da rocken halt Bilder und kurze Videos. Lustiges Video geschickt, kurz angeguckt, gelacht, abgehakt. Die Frage ist, ob der Langzeitwert bei sowas da ist. Also wenn ich ein Buch lese, bin ich von dem länger beeindruckt, in der Regel, als wenn ich mir so ein Follow-Me-Around Vlog angucke. Das ist so meine These, dass halt die Massenmedien, die gut ankommen, keinen so nachhaltigen Wert haben wie die unpersönlicheren Medien, die aber halt ein bisschen schwieriger zu konsumieren sind. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Wenn man sich also auf jetzt unpersönlichere Medien wie Blogs und Podcasts konzentriert, dann kann man keine so großen Erfolge erwarten. Wenn du Biogemüse verkaufst, dann hast du nicht so ein großes Hallo, wie wenn du Popcorn oder Drogen oder Zigaretten verkaufst. Ja, das muss man einfach mal so sehen. Und man kann halt nicht die Aufruf- und die Konsumenten- und Nutzerzahlen erwarten, die manche YouTube-Videos haben. Das kann man nicht vergleichen. Radio ist nicht Fernsehen. Aber muss man denn als Künstler immer die Masse erreichen? Braucht man denn die Millionen Aufrufe? Nein, muss man nicht. Das ist die gute Nachricht. Wenn man ein klassischer Künstler ist, braucht man das nicht. Und wann ist man ein klassischer Künstler? Wenn man ein Werk oder eine Dienstleistung anbietet, dann reicht eine gewisse Anzahl von Fans oder Konsumenten oder von Gönnern aus. Da gibt es den Gedanken von den 1000 True Fans, die halt deine Produkte konsumieren. Der Gedanke funktioniert bei einem Medium wie einem Blog oder einem Podcast wunderbar. Und dann braucht man nicht die Millionen Aufrufe. Wem jetzt der Begriff 1000 Fans nichts sagt, der geht auf einen Blogartikel zurück. Und ja, da ist eigentlich nur im Kerngedanken die Überlegung, dass wenn ich ein Künstler bin, der regelmäßig Inhalte schafft und die auch verkauft. Also ich bringe jedes Jahr ein Album raus oder ich bringe jeden Monat einen Comic raus oder irgend sowas, was dann halt einen gewissen Betrag kostet. Und ich bin produktiv als Künstler und ich habe eine gewisse Anzahl von Menschen, die das immer kaufen, also wirklich wahre Fans, die sagen, Mensch, ich abonniere das und zahle halt Betrag X, dann brauche ich die Millionen Leute nicht. Es braucht wirklich nur 1000 Personen, die alle deine Produkte regelmäßig kaufen. Ja, schwer genug, die zu erreichen, sage ich nicht, aber der Artikel ist interessant. Das ist wirklich eine gute Lektüre. Ist einer der Klassiker unter den Marketing-Blog-Artikeln zum Kunstmarketing, sage ich mal. Verlinke ich in den Shownotes, kann ich jedem empfehlen. Gibt eine gute deutsche Übersetzung. Da wird das auch ein bisschen mit Zahlen unterlegt und motiviert auch. Kann ich jedem empfehlen. Welche Form des Marketings ist denn jetzt nun am besten? Ja, das kann man so jetzt nicht sagen. Also bei der Selbstvermarktung muss man auch immer schauen, welche Form des Marketings passt denn zu mir? Also was passt auf mich selber? Vielleicht kannst du mit dem Podcast gar nichts anfangen. Vielleicht ist es so überhaupt gar nicht dein Ding. Du magst deine Stimme nicht oder du sagst, nee, das ist nie im Leben mache ich sowas. Aber du bist ein großer Fan von Instagram und baust darüber halt deine 1000 Follower auf. Das geht auch. Oder du sagst, ich kann toll schreiben, ich mache halt einen Blog. Oder schreiben ist nichts für dich und du machst einen Podcast. Durch solche Mediensachen kann man das halt austauschen. Oder du findest eine Art, dass du dich nicht selbst in den Vordergrund stellen musst, sondern fotografierst deine Werke zum Beispiel und verbreitest die über Instagram. Da gibt es immer Möglichkeiten. Ich persönlich bevorzuge eine Mischstrategie. Ich finde, zu viel Persönlichkeit ist immer nervig. Aber so ein bisschen Persönlichkeit muss in allem drin sein. Und das macht auch das Salz in der Suppe. Weil, ohne Persönlichkeit geht's nicht. Also als Künstler meine ich, ist es so das A und O. Und was mich natürlich nervt, ist, wenn Leute das offensiv als Mittel einsetzen. Also wenn sie in ihrem Podcast erstmal so als Opener dann von ihren Kindern und von irgendwas erzählen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber eigentlich nur bei Sachen, die ich gut finde, die ich auch bewerben möchte, weil ich sage, ey, super Sachen, ja. Aus dem Grund, um auch manchen Geschäften oder Leuten was zurückzugeben, weil das für mich eine Idealismus-Sache ist. Also ich werbe nur in drei Bereichen. Entweder ich finde die Sache gut, dann muss man dafür nichts zahlen, dann sage ich, ey, das finde ich super. Oder Punkt 2, ich teste die Sache und sage, das finde ich gut, das kann man gebrauchen, das passt in mein Content. Jetzt zum Beispiel Sensorloop hat mich auch begeistert und da ist ein Affiliate-Link vielleicht auch mit dabei, aber so viele Leute werden das nicht nachfragen. Aber es ist auf jeden Fall, wer mal überlegt, wie reinige ich meinen Sensor, das ist gut angelegtes Geld. Und die dritte Option ist, ihr zahlt mir viel, viel, viel Geld. Und richtig, richtig viel Geld und dann werbe ich für euch, ja. Aber in der Regel mache ich das nur mit Sachen, die ich gut finde. Und bestes Beispiel, was ich zum Beispiel auch ins Vorgeplänkel hätte packen können, ich war neulich wieder rudern und der Bootsladen in Spandau ist ein super Laden, super günstig, super toll. Wer in Berlin rudern möchte, dem empfehle ich einfach mal den Bootsladen in Berlin-Spandau. Das ist, ich kriege dafür kein Geld oder so, aber das ist ein super Typ. Da kann man sich für ganz wenig Geld Kajaks und andere Sachen ausleihen und da durch klein Venedig paddeln. Und es ist super entspannt bei tollem Wetter. Also man muss natürlich auch rechtzeitig reservieren, weil das ist auch gefragt. Aber super, super tolle Sache. Und ich möchte, dass sowas erhalten bleibt. Und deswegen erwähne ich sowas auch. Und das, finde ich, ist ein idealistischer Ansatz. Anders ist es halt, wenn man jetzt sowas Vollzeit macht und seine Show finanzieren muss, dass man dann halt vielleicht so ein Pre-Roll oder was anderes vorliest, was gar nicht zum Thema gehört, was aber halt so der Sponsor der Show ist. Ja, wenn man die Inhalte damit finanziert, finde ich es okay. Wie bin ich jetzt da hingekommen von den Mischformen? Ja, Persönlichkeit einbinden, um Leute zu binden, hat was Ekliges, wenn es aus berechenbaren Gründen passiert. Also wenn ich manche Podcasts höre, wo ich mir denke, das ist jetzt alles so konzipiert, weil irgendein Podcast-Guru hat mal gesagt, am Anfang redest du 5 Minuten was Persönliches, dann catchst du gleich den Zuhörer Und es muss aber auch am Anfang sein, weil dann denkt er, ach, der hat ja Kinder oder ach, der hat, weiß ich nicht, eine schwere Krankheit oder was auch, whatever, ja, dann, das ist bäh, weil warum muss denn sowas immer am Anfang kommen? Also wenn du sowas überhaupt bringst, das kannst du auch am Ende oder irgendwann in deinem Podcast machen und solltest du auch nur dann machen, wenn es dir persönlich am Herzen liegt. Und wie persönlich das jetzt ist, ich paddel gerne, ja, ich mag Wassersport, ja, so what, so persönlich ist es jetzt auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine, man muss überlegen, was bringe ich da rein, wie viel bringe ich rein und ab wann nervt es? Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört aus dem Marketing-Aspekt und möchte jetzt einen konkreten Tipp haben, wie baue ich mein Marketing-Konzept auf? Mache ich jetzt mehr Content? Mache ich mehr persönliches Marketing? Welche Sachen, Aspekte bringe ich rein? Der will bestimmt nicht wissen, dass ich paddeln war und mir einen Sonnenbrand geholt habe. Das ist uninteressant. Ja? Darum, Persönlichkeit sollte darum in meinen Augen zum Content passen oder einen anderen guten Grund haben, nämlich, dass es deine Persönlichkeit ist. Also, wenn du deine persönlichen Informationen einfach nur weit ab vom Content einfach so reinbringst, dann kommst du immer mehr auf diese Schiene YouTuber, der seine Zahnpasta anpreist, um es mal ganz hart zu formulieren. Und das will man ja nicht. Also es sollte schon zum Inhalt passen. Jetzt nochmal, um meine Wassersportgeschichte abzurunden. Ich habe da unter anderem auch die GoPro getestet. Ich hatte ja in einer der Podcast-Folgen mal erzählt, dass ich mir so ein Ding holen will, um auch ein bisschen mehr mit Videos zu machen und zu gucken, wie tauglich ist das denn. Und ja, also kleiner Spoiler-Alert vorab, ein cooles Teil irgendwo. Aber ich glaube, so richtig rocken tut es nur, wenn du die Einstellung vorab machst und die Kamera auch fest platzierst. Wenn du sie einfach mal so aus der Tasche holst und spontan mal was filmen und schießen willst, ja, hat es Nachteile. Ja, also das war so mein Eindruck. Wenn man sowas einbringt, jetzt als Beispiel, dann ist es eine gute Sache, weil derjenige, der sich über Fotografie belehren möchte oder der sagt so, ey, ich höre den Fotopodcast, weil mich interessiert auch, mit welchem Equipment arbeitet der. Und ja, ich will auch mich vermarkten, aber mich interessiert es auch so, was hat denn der fotografiert? Und ach, der macht bei seinem Ausflug irgendwie Fotos auch mit der GoPro und aha, dann passt es thematisch persönlich. Wenn es jetzt aber so aus heiterem Himmel kommt und ich erzähle jetzt irgendwas ganz, ganz Schlimmes, nur um Menschen zu binden, ist es bäh. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt hier an dem Punkt. Ihr wisst, was ich meine. Halt mir fest, ich bevorzuge eine Mischstrategie, die aber selektiv angewendet wird. Nicht zu viel Persönliches, Hauptteil Content. Und halten wir auch nochmal fest, man muss nicht immer als Künstler die absolute Personenstrategie fahren. Viele bekannte Künstler machen das. Viele Künstler werden dadurch auch bekannt. Aber dann sollte man sich auch selbst mal fragen, wenn alle nur wissen, ah, das ist, ja, die steht immer nackt irgendwo rum, ist das so hohe Kunst? Naja, es macht Geld, aber ist auf der Kunstskala wahrscheinlich weiter unten. Muss man einfach so sehen. Jetzt ohne Wertung, ohne Negativwertung, aber jemand, der Romane schreibt oder halt umfangreichere Kunst macht, der macht was ganz anderes. Zum Thema Kurzlebigkeit. Klar, viele YouTuber und viele Sachen, die halt so mit Masseninhalten punkten, die haben Erfolg. Die ist nackt auf der Straße rumstehen. Sex sells ist ein Aspekt, aber das ist auch etwas kurzlebig. Oft. Ja, oft werden halt gewisse Typen von Stars, die gehypt werden, völlig verbrannt. Das ist dann so ein Strohfeuer. Wer sich Fans anzüchtet, sag ich mal, das anzüchtet sich jetzt so doof an, aber wer halt über längere Zeit regelmäßig Inhalte schafft und auch abliefert und sich dadurch halt einen gewissen Fan- und Bekanntenkreis aufbaut und mit dieser 1000-Fan-Strategie arbeitet, dass er regelmäßig was produziert, was man auch kaufen kann, der wird vielleicht nicht steinreich werden. Dafür legt er aber einen Grundstein, sich als Künstler zu etablieren. Ja, das waren doch schöne Schlussworte. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.